Es gibt kaum jemanden, der noch nie eine Aufgabe vor sich hergeschoben hat. Angebliche Lösungen wie das allseits bekannte Zeitmanagement frustrieren und erweisen sich als nicht hinreichend hilfreich. Die Psychologin Christina Maria Behrem zeigt in ihrem Buch Machbar, gut gegen Aufschieben, wie man den Weg aus der Prokrastination schaffen kann. Sie erklärt, was es wirklich braucht, abseits von To-Do-Listen, um zielgerichtet arbeiten zu können. Dabei berichtet sie zwischendurch auch aus ihrem persönlichen Aufschiebealltag und räumt mit Mythen auf. Die Grüne Bildungswerkstatt Oberösterreich hat sich dem Thema der Aufschieberitis angenommen und Christina Behrem am 12. Oktober 2023 nach Linz eingeladen und sie gebeten, aus ihrem Buch zu lesen und über Prokrastination zu sprechen. Passend und dazu ergänzend sprach Behrem auch noch über ihr zweites Buch Lernhacks für dein Studium, in dem es darum geht, wie man sich besser Fakten und Konzepte merken kann. Christina Behrem arbeitet als klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Arbeits- und Organisationspsychologin, selbstständig in Wien. Sie coacht Personen des öffentlichen Interesses. Sie ist Vizepräsidentin des Berufsverbands österreichischer Psychologinnen und sie ist Autorin dreier Bücher. Das vierte ist derzeit in Arbeit. Nun aber steigen wir direkt mit Christina Behrem und einem Auszug aus ihrem Buch Machbar, gut gegen Aufschieben ein.
Rechnungen sind zu bezahlen? Jetzt nicht. Ein Arzttermin ist auszumachen? Später. Eine Präsentation ist fertigzustellen? Morgen genügt. Dann geht es wahrscheinlich auch besser. Sportstunde auf dem Programm? Heute sind Sie zu müde dafür. Ein Artikel muss geschrieben werden, weil der Abgabetermin ansteht. Sie sind nicht inspiriert. Besser Fenster putzen. Das schieben Sie sonst zwar lieber auf, aber jetzt ist Fensterputzen wesentlich verlockender, als sich hinzusetzen und zu schreiben. Ein Kapitel ist noch zu lernen. Ach was, die Seiten können ja morgen neu durch die Anzahl der bis zur Prüfung verbleibenden Tage dividiert werden. Ernährung anders gestalten. Am Montag dann. Das ist ein guter Tag zum Anfangen. Nächsten Montag. Kein Problem. Oder doch? Wenn es Ihnen so oder so ähnlich geht, sind Sie nicht allein, denn die meisten von uns, je nach Studienlage bis zu 95% aller Menschen, kennen Situationen nur allzu gut, in denen durchaus dringende und wichtige Aufgaben zur Erledigung anstehen, aber wir fangen einfach nicht an, obwohl es eine gute Idee wäre und die Zeit mitunter drängt. Wir schieben auf. Aufschieben kann alle Bereiche des Lebens betreffen. Die Kombinationen können dabei unterschiedlich sein. Im Job sind Sie immer on time, einen Arzttermin für sich selbst auszumachen wird aber von Woche zu Woche verschoben oder umgekehrt. Zu Hause läuft nahezu alles wie am Schnürchen, aber auf dem Schreibtisch im Office herrscht Chaos. Das kennen Sie. Dann kennen Sie vermutlich auch die unangenehmen Gefühle, die das Aufschieben begleiten. Und da gibt es manchmal diesen Moment, in dem Sie sich sagen, also gut, irgendwann muss es ja sein. Dann geben Sie sich einen Ruck und beginnen mit einer To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste kann hilfreich sein. Sie verschaffen sich damit einen Überblick und setzen Prioritäten. Und wenn die Liste am Abend in Gedanken immer länger wird, ist es gut, sie quasi aus dem Kopf hinauszuschreiben. Gut. Aber das haben Sie vielleicht auch festgestellt, Ihre Erwartung, dass Ihr Problem am nächsten Tag damit gelöst wäre und Sie ins Tun kommen, wird enttäuscht. Es geht einfach nichts weiter. Oder Sie haben immer noch nicht begonnen. Auch die finstere Wolke des schlechten Gewissens über Ihren Haupt, die mit dem Aufschieben oft einhergeht und gehörig Druck aufbauen kann, das kennen Sie auch. Manchmal ist es gerade der Druck, sagen Sie, auf den Sie warten, und dann auf einmal geht es, irgendwie, mit hängender Zunge und auf den letzten Drücker. Und dann beschließen Sie, dass es das nächste Mal anders werden muss. Dann wird wirklich früher begonnen, rechtzeitig und in Ruhe. Guter Entschluss. Keine Frage. Aber dann wird das nächste Mal zu diesem Mal und alles beginnt wieder von vorne. Täglich grüßt der Teufelskreis. im Alltag verwenden wir ja Aufschieben und Prokrastination synonym. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also Prokrastination kann man übersetzen in Pro für und Krastinum für morgen. Also und Aufschieben und Prokrastinieren, wenn man das dann zusammennimmt, dann weiß man eigentlich, was man eigentlich tut. Man schiebt etwas für morgen auf. Und das ist, also Dinge nicht zu erledigen, wie es genau getimt ist am Tag, ist völlig in Ordnung, weil man muss ja Prioritäten setzen. Das Leben hat so viele Herausforderungen, es gibt so viele Reize, die wir zu verarbeiten haben. Und wenn ich jetzt das nicht um 3, sondern um 5 und nicht heute, sondern morgen oder am Donnerstag erledige, eine Aufgabe, dann ist das in Ordnung. Wichtig ist aber dahinter das Vertrauen in mich selber. Ich nehme mir vor, ich mache das und ich mache es nicht jetzt, sondern ich mache das morgen und dann passiert das auch. Also dieses Selbstvertrauen mitzunehmen. Wenn es dann immer mehr und mehr aufgeschoben wird und in Richtung chronisches Aufschieben geht, das sagen wir dann in der Psychologie Prokrastination dazu, das ist eine Arbeitsstörung. Und da braucht es wirklich eine sorgfältige Diagnostik, weil es gibt viele Überschneidungsbereiche von chronischem Aufschieben und psychischen Störungsbildern. Und da muss man ganz sorgfältig sein, weil es können depressive Symptomatiken auch sein. Also da gibt es einen Überlappungsbereich. ADHS ist auch so ein Thema. Also das muss man ganz sorgfältig sein, um das abzugrenzen. Mhm. Und da ist viel Leid dahinter unter Studierenden, die kommen. Also das ist ja eigentlich, diese Lernhacks war ein Wunsch des Verlags, weil ich so mal nebenbei erwähnt habe bei einer Besprechung, dass Studierende zu mir kommen mit der Selbstdiagnose Prokrastination. Und dann hat sich herausgestellt, ja, die schieben schon auf, das ist keine Frage, aber es fehlt so grundlegend an den Techniken, also lernen. Und das mit der Scham stimmt auch. Also gerade bei den Studierenden habe ich oft Beispiele, dieses sich dann auch zurückziehen, isolieren, das ist großes Leid.
Im Zeitalter der digitalen Kommunikation hat sich vieles in der Arbeitswelt verändert. Zum einen gibt es eine unheimliche Beschleunigung in der Kommunikation, zum anderen wirkt sich die ständige Erreichbarkeit auf unzähligen Kanälen auch auf die Aufmerksamkeitsspanne aus. Christine Behran über die neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und wie sie damit in ihrer Praxis umgeht.
Ich fange meistens mit einer, wie soll ich sagen, also so, mache fast einen Wahlkampf für die Funktionsweise unseres Gehirns. Weil, also schwieriges Wort, aber leicht erklärt eigentlich, also unser Gehirn ist neuroplastisch. Wie ich noch studiert habe, habe ich gelernt, so mein Gehirn ist fertig ungefähr mit 20, 21 und dann nimmt die Kapazität ab. Ne? Also das ist so eine Art Betongehirn, das dann zum Zerbröseln anfängt, was irgendwie kein schönes Bild war. Und es ist, also wenn nicht eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, dass unser Gehirn eben formbar ist bis ans Lebensende. Daraufhin habe ich dann gleich zum Klavierlernen angefangen, nach dieser Erkenntnis, wenn man gedacht hat, das geht nicht mehr. Und jetzt haben wir gedacht, okay, und es geht noch, es ist schwierig, aber es geht. Aber das war so der Auslöser. Und das mache ich mit meinen Klienten und Klientinnen auch, zu sagen, also das Gehirn entwickelt sich anhand seines Gebrauchs. Das heißt, das, wofür wir es nutzen, kann es besonders gut. Wenn ich jetzt mich immer wieder konzentriere, ungestört, dann kriege ich dann im Endeffekt ein Gehirn, das sich gut konzentrieren kann. Sehr fein. Wenn ich jetzt jeden Impuls hinterherjage, jeden Klingelpiepen, Süßigkeit, Anruf, sonst irgendwas, sitze ich dann da mit einem Gehirn, das sich sehr gut ablenken lässt. Es ist unserem Gehirnkastel völlig wurscht, also bis zu einem gewissen Grad, wofür wir es verwenden. Aber das, was wir oft machen, können wir gut und es geht automatisch. Machen wir mal eine Probe aufs Exempel. Verschränken wir mal alle die Arme so, wie es automatisch irgendwie angenehm ist. Ne? Das haben wir oft und oft gemacht und das fühlt sich auch auf eine ganz bestimmte Weise an. Das ist neuroplastisch eingespeichert, jetzt machen wir es andersrum. Ganz genau, das ist was ganz Einfaches. Genau. Und das ist oft und oft wiederholt, braucht wenig Energie, ist bekannt und ist ein Ablauf, den man mit weniger Energie an den Tag legen kann. Und wenn man es mal anders machen muss, dann fühlt es sich komisch an und man will eigentlich nicht. Und so fange ich meistens an und das ist dann oft schon ein Aha.
Zeitmanagement ist der Schlüssel zum produktiven und zielorientierten Arbeiten. Wer gut organisiert ist, seine Aufgaben kennt, bewerten kann und dann vielleicht noch nach der Eisenhower-Matrix in wichtige und unwichtige und dringende und nicht dringende Aufgaben einteilt, der schafft alles. So liest man in so manchen Managementbüchern. Den Anspruch, dass es bei einem selbst liegt, die oft schier endlose Liste an Aufgaben abzuarbeiten und zu bewältigen, haben viele. Dazu Christina Behren mit einem Beispiel aus ihrer Praxis.
Ja, weil Zeitmanagement ja oft so propagiert wird als die Lösung bei Prokrastination oder sagen wir Aufschieben dazu. Und das, wie gesagt, Priorisieren haben wir ja heute schon gehabt. Das ist schon eine gute Idee, wenn man priorisieren kann, so zwischen wichtig und dringend und in der Kombination unterscheiden können. Es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind dringend. Und dann ergibt sich wichtig und nicht dringend. Und kriegt man so eine Vierer-Matrix, die Eisenhower-Matrix nennt sich das auch, das Zeitmanagement. Und es geht so die mehr, wenn man seine Aufgaben einordnen könnte, dann wäre das mit dem Aufschieben auch gelöst. Also wenn herauskommt, eine Aufgabe ist nicht wichtig und nicht dringend, super. Also das ist ja großartig, weil dann mache ich es einfach nicht. Also das kann irgendwie... Und insofern ist es auch wieder keine Lösung, diese Matrix. Also man sortiert ein und es ist, Also weil die wichtigen und dringenden Sachen sollte man selber machen. Die wichtigen und nicht dringenden Sachen, die sollte man planen und dann mit der Zeit selber erledigen. Und die dringenden, aber nicht wichtigen, die kann man von jemand anderen erledigen lassen. Das sind so die klassischen Delegationsgeschichten. Und dann hätte man also so eine Einteilung und dann hat man priorisiert und so, fertig. Und dann ist es aber immer noch nicht erledigt. Und die Klientin kam immer mit diesem Hintergrund und dann haben wir gesagt, jetzt schreiben wir mal auf, wie viele Aufgaben denn eigentlich anstehen, bevor wir sie einsortieren und priorisieren. Und dann waren das um die 50. Das weiß ich noch ganz genau. Das war eine ganz taffe, tüchtige Frau mit unglaublich vielen Verantwortungsbereichen. Und dann hat man echt so eine Glühlampe aufgehen sehen bei ihr, weil das ist einfach nicht machbar. Also es geht nicht. Und die Rückmeldung, also erstens mal, dass sie selber gesehen hat und dann die Rückmeldung, es tut mir leid, es ist nicht möglich. Also man kann nicht Wasser den Berg hinauffließen lassen, einfach so. Das geht nicht. Manche Dinge sind unmöglich. Also es fängt ja damit an, dass nur die Erwerbsarbeit eine Arbeit ist. Also da könnte man ja lang da irgendwie Definitionen wälzen. Und ich habe aber so im Laufe der Jahrzehnte, muss ich fast schon sagen, gesehen, für wie viele Aufgaben Frauen zuständig sind, die nahezu so Managementaufgaben sind, also so den ganzen Familienkreis zu managen. Und das sind, also allein die Kinder durchzuverwalten mittlerweile, das ist ja nicht so wie bei mir, ich bin in Wien aufgewachsen, in der Stadt, aber bei mir war es so, ich konnte, wenn ich 7 Jahre alt war, dann bin ich halt alleine zu meinem Freund gegangen, der drei Häuser, also Schulfreund, der 3 Häuser weiter gewohnt hat und dann kam irgendwie wer an und das ging alles. Ich bin allein mit der Straßenbahn in die Schule gefahren und habe vieles fußläufig erledigt und habe mir selber am Würstelstand mit einem Schilling eine Senfsemmel, geniale Erfindung meinerseits, bei mir war es zuerst Senfsemmel. Und also das ist ja heute nicht mehr möglich, also wenn ich so rundherum schaue, das geht nicht. Also es sind viele Umgebungsfaktoren, die dazu beitragen, dass es einfach so viel ist und die Reize sind auch mehr geworden, weil du gesagt hast, mit der Digitalisierung und den sozialen Medien, das sind Reize zu verarbeiten, auch wenn ich jetzt beschließe, dass ich nur 5 Posts mehr anschaue oder ich gehe diesem Link nicht nach. Das ist immer Energieverbrauch, das erschöpft. Und es ist gescheiter, man stellt das Handy auf Flugmodus und fertig.
In manchen Kreisen, wie beispielsweise der Kreativbranche, hat das Erledigen auf den letzten Drücker ein positives Image. Die Erklärung dafür? Weil man auf kreative Lösungen zurückgreifen müsste, man weniger Zeit investiert hätte oder das Ergebnis unter Stress sogar besser werden würde. Was sagt die Expertin zu diesem Phänomen?
bei Kreativen unterschiedlichster Branchen, aber immer wenn ein hoher Anteil an Kreativität dabei ist, habe ich gemerkt, dass da das Modell auf den letzten Drücker sehr beliebt ist. Und dieses auf den letzten Drücker hat leider Gottes so eine positive Verstärkung in sich. Was meine ich damit? Wenn man, man hat eine Aufgabe zu erledigen, ne, ein Pensum zu erledigen. Und dann gibt es so den Moment, wo der Schalter sich umlegt in Richtung, also man hat schon lange gewartet, der Schalter legt sich dann um, jetzt mache ich es nur mit Hochdruck oder ich lasse es bleiben. Und wenn sich der Schalter umlegt in Richtung, na gut, aber jetzt, dann wird sehr viel Energie hochgefahren. Positiv ist, dass man sich mit dem Rückstand, den man eigentlich gebastelt hat, dass man sich mit dem konfrontiert, also die Konfrontation mit dem Ding. Und dann wird alles an Energie, Netzwerk, Hilfe vom Kleinkind bis zum Großpapa auch, also alles aktiviert, um das Ding doch noch fertig zu kriegen. Und dann ist man am Ende, wenn man das fertig gekriegt hat, ist man der Hero, die Heroin. Also man hat es dann noch geschafft. Und das sind auf diesem Weg zur Erledigung sind ganz viele selbstverstärkende Elemente dabei, die dann leider Gottes dazu beitragen, dass man es das nächste Mal wieder macht. Weil Hero sein ist super. Man hat relativ viel in relativ kurzer Zeit geschafft, allein. Und darum kommen ja die Leute, weil sonst würden sie es einfach so machen und fertig. Allein die Qualität ist nicht die, die man gerne wollte. Weil wenn man auf dem letzten Drücker arbeitet und der Stress besonders groß ist, dann brutzelt es ein bisschen in den Arealen des Gehirns, die man eigentlich braucht, um kreativ zu sein und um neue Wege zu finden. Und das ist auf dem letzten Drücker, es tut mir furchtbar leid, selten der Fall. Bei den Menschen, die zu mir kommen. Also die Aufmerksamkeit ist nicht breit, wie man es für unterschiedliche Ansätze bräuchte, sondern also dieser Fokus, ne, es geht so zusammen, man kriegt ein bisschen Scheuklappen und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man mit bereits Bewährtem arbeitet, weil man so einen Stress hat. Das ist in Stresssituationen wahrscheinlicher.
Die klassische liberale Wirtschaftstheorie hat das Bild des Homo economicus entworfen. Dieser verkörpert die Grundannahmen der klassischen Wirtschaftstheorie. Konkret handelt es sich hierbei um Menschen, die rational handeln und ihren Nutzen maximieren. Christina Behren hat sich mit diesem Menschenbild in ihrem Buch genauer befasst.
Ein Menschenbild als Problem. Wenn wir ein Problem haben, das wir lösen wollen, setzen wir uns reflektiert, wie wir sind, damit auseinander. Woher ich weiß, dass Sie reflektiert sind, also Sie sind hier, Sie haben bis zu dieser Stelle gelesen. Wenn uns aber vermittelt wird, dass das Problem, das wir haben, gar nicht existiert, können wir es auch nicht lösen. Beim gängigen Menschenbild des Homo economicus gibt es das Problem des Aufschiebens nicht. Dagegen gibt es To-Do-Listen und das heilige Zeitmanagement. Wo ist das Problem? Es ist der Homo economicus selbst. Der Begriff Homo economicus setzt sich aus den lateinischen Wörtern Homo für Mensch und Economicus für Haushalter zusammen. Es bedeutet also sinngemäß haushaltender Mensch. Anders als der Homo sapiens sapiens oder von mir aus auch der ausgestorbene Homo neanderthalensis wurde der Homo economicus noch nie in freier Wildbahn angetroffen. Das mag daran liegen, dass es ihn gar nicht gibt. Obwohl die mächtigen Wirtschaftswissenschaften, sind keine Wissenschaften, trotz fehlender empirischer Beweise so agieren, als wäre das Gegenteil wahr. Das heißt, sie richten Lösungsansätze und Ratschläge am Homo economicus statt an uns echten Menschen aus. Aber bleiben wir neugierig und versuchen wir uns an einem Steckbrief, damit wir so eine sagenhafte Kreatur à la Yeti vielleicht auch erkennen, falls sie uns dann doch mal begegnen sollte, wird sie nicht. Was über dieses Wesen beispielsweise erzählt wird, ist, dass es rein logisch und bewusst entscheidet. Stets danach strebt, seinen Nutzen zu maximieren und das auch kann, weil es konsequent Kosten gegen Einsatz verrechnet. Es ist streng gewinnorientiert und verfolgt ausschließlich sein Eigeninteresse. Zu diesem Zweck ist es maximal informiert, sodass es alle Fakten, die für eine noch so komplexe Entscheidung gebraucht werden, immer präsent hat. Die Vorlieben und Interessen des Ökonomikus-Kerls bleiben im Übrigen über die Zeit konstant. Das macht ihn berechenbar. In der Theorie sind wir angeblich alle so. In der Realität ist schon die permanente Informiertheit illusorisch, weil wir nicht über unendlich viel Zeit und unbegrenzte Ressourcen verfügen. Unser Gehirn verbraucht bereits im entspannten Zustand 20% unserer Energie, dabei macht es nur 2% des Körpergewichts aus. Kognitive Prozesse treiben den Verbrauch in schwindelerregende Höhen und sind daher per Definition schon unökonomisch. Und jetzt speziell für dich. Wäre die Welt von Hominis Ökonomici bevölkert, würden wir uns alle bis ans Lebensende wie Steve Jobs anziehen. Jeans, Sneakers, schwarzer Rollkragen, Pulli, schwarzes T-Shirt. Nie einen lieben Menschen ohne Anlass mit einem kleinen Mitbringsel überraschen, keinem Igel je einen Laubhaufen als Unterkunft zur Verfügung stellen und nie jemanden an der Kasse vorlassen, weil er nur zwei Äpfel in der Hand hat und wir mit einem Wochenendeinkauf angestellt sind. Es würde auch bedeuten, dass wir nie zu lange aufbleiben, nie mit einem morgendlichen Kater kämpfen müssen, nicht dem vierbeinigen, und nie so viel Schokolade auf einen Sitz essen, dass es für ein gefühltes Jahr reicht. Bis übermorgen.
Ist das Aufschieben eigentlich ein Phänomen der Neuzeit?
Aufschieben ist kein Phänomen der Neuzeit. Also das gibt es schon ganz lange. Also bereits 700 vor Christus hat Hesiod, der alte Granscherben, über Aufschieben berichtet. Also Hesiod ist ja ein Geschichtsschreiber und dem verdanken wir so einen Einblick ins antike Griechenland. Und der war für seine Zeit so echter Promi. Und der hat so, was man heute für so ein Almanach hat der geschrieben, Werke und Tage heißt es. Und mir ist der sehr unsympathisch, weil der hat, also Frauen hat er überhaupt nicht, der da gleichgesetzt mit Verbrechern. Ja. Also traue dem Weibe nicht, dann kannst du gleich irgendwie dem Diebe vertrauen, irgendwie so in die Richtung. Aber der hat auch schon herausgegeben, was man denn zu welcher Jahreszeit machen sollte. Und er war auch Ackerbauer. Und der hat geschrieben, nackend gesät und nackend geerntet. Also das ist schon mal interessant. Aber auch verschiebe nichts auf morgen, weil das wäre nicht gottgefällig. Also da kommt Aufschieben definitiv schon mal vor. Bei Marc Aurel habe ich es auch gefunden mit seinen Meditationen. Der war ja Philosoph seines Zeichens, Stoiker, aber auch römischer Kaiser. Und die Meditationen von Marc Aurel, die lesen sich sehr gut. Also das ist so ein Tagebuch, wo er sich mit sich selber auseinandersetzt und da hadert er furchtbar, dass er das, was er eigentlich machen sollte, nicht tut. Weil er geht lieber so unnötigen Aufgaben wie einer Wachtelzucht nach. Oder jetzt hat er sich, war er sehr erfolgreich, dass er ganz stolz auf sich, dass er jetzt nicht noch mehr sich für Zaubersprüche interessiert. Also interessanter Einblick auch in die Zeit, also was denn damals so eine Ablenkung war. Und er hadert auch damit, dass er jetzt wieder ein Buch gelesen hat, das ihn so interessiert hat und eigentlich sollte er aber sich mehr mit den Prinzipien der Stoa auseinandersetzen. Das ist kein neues Phänomen, weil natürlich Aufgaben immer schon langweilig waren oder manchmal weiß man nicht genau, wie es geht und fürchtet sich vor einer Aufgabe oder es ist ein Durcheinander im Kopf. Also immer gibt es rund um eine Aufgabe Emotionslagen, die nicht angenehm sind und nicht angenehm trägt dazu bei, dass wir es nicht machen. Also das ist halt so.
Dass wir beim Aufschieben oft Aufgaben, die wir nicht erledigen möchten, durch eine andere Tätigkeit ersetzen, haben wir im Vortrag von Christina Behran schon gehört. Ähnliche Phänomene gibt es auch bei der Beantwortung von schwierigen Fragen. Im Kapitel »Wer ist denn nicht gerne schlau?« geht Behran darauf ein.
Der Mechanismus des Ersetzens einer Tätigkeit, die man nicht gerne erledigt, durch eine, die man eher erledigen möchte, funktioniert ähnlich wie bei Fragen, die man nicht beantworten kann. Damit hat sich Daniel Kahneman, den Sie, wenn Sie das Buch dann gelesen haben, Sie kennen ihn bereits aus dem Kapitel Erkenntnisse mit Nobelpreis. Er erklärt bestrickend einfach, dass wenn wir keine schnelle und befriedigende, mühelose Antwort auf eine schwierige Frage finden, einfach eine Antwort auf eine Frage geben, die wir leicht oder wenigstens überhaupt beantworten können. Er nennt das Ersetzung. Ich saß eines Abends auf dem Sofa und schaute mir, weil an Politik und der Schnittstelle zur Psychologie, also politische Psychologie, interessiert, eine Sendung zu einem Thema an, das live von einer Diskussionsrunde erörtert wurde. Die Runde setzte sich aus PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen zusammen. Was Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen und möglicherweise auf die Nerven gegangen ist, PolitikerInnen beantworten selten eine Frage. Sie antworten zwar, aber nicht notwendigerweise auf die Frage, die ihnen gestellt wird. WissenschaftlerInnen tun das schon. Darum empfinden es viele Zuseherinnen als sehr erfrischend, wenn sich nicht nur PolitikerInnen an einer Debatte beteiligen. Wenn WissenschaftlerInnen die Antwort auf eine Frage nicht wissen, weil diese beispielsweise nicht in ihr Fachgebiet fällt oder sie eine Aussage nicht belegen können, sagen sie das. Wenn etwas in ihr Fachgebiet fällt und sie meinen, nicht über ausreichendes Wissen zu verfügen, recherchieren oder forschen sie nach. So gehört sich das auch, finde ich. Wenn Sie mich beispielsweise nach dem Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität fragen, muss ich das als Psychologin wissen. Wenn Sie mich nach dem aktuellen Börsenkurs fragen, antworte ich Ihnen, den kenne ich leider nicht. PolitikerInnen dürfen offenbar nicht so agieren. Sie müssen Antworten auf alle Fragen haben, die man ihnen stellt. Also nehmen Sie, wenn niemand immer alles wissen kann, eine Antwort, die Sie kennen, und wenden Sie auf eine Frage an, die Sie nicht beantworten können. Hauptsache, Sie haben etwas gesagt. Ich bin hier zugegebenermaßen sehr plakativ unterwegs, aber letzten Endes stellt sich durchaus die Frage, wer gilt in einer Diskussion nicht gern als schlau? Eben. Dieses Verhalten tritt natürlich auch jenseits der Politik auf, jeden Tag. Auch wir weichen gelegentlich einer schwierigen Frage aus, die wir nicht beantworten können. Das ist oftmals kein bewusster Vorgang. Es bedeutet für uns eine Komplexitätsreduktion, was auch wieder nur Energiesparen ist. In Diskussionen werde ich sehr hellhörig, wenn die Floskel "Darum geht es nicht, es geht vielmehr darum" fällt, und ich bleibe sehr aufmerksam, ob die ursprüngliche Frage wirklich beantwortet wurde. Wenn wir nun wissen, dass wir dieser Dynamik nicht nur bei Fragen, sondern auch bei Aufgaben anheimfallen können, ist es schon einmal gut, dass wir das wissen. Merken wir es uns einfach, denn im praktischen Teil dieses Buches gibt es dann eine Anregung, wie wir bewusst mit diesem Phänomen umgehen und es sogar für unsere Zwecke nutzen können. Stichwort Aufgabenping-Pong.
Während der Zugang zu Informationen, vor allem digital, immer einfacher wird, fällt es uns oft gleichzeitig immer schwerer, sich für längere Zeit zu konzentrieren und sich Gesehenes, Gehörtes und Erlebtes zu merken und aktiv wiederzugeben. Christina Behren hat deshalb das Buch Lernhacks für dein Studium geschrieben, in dem sie verständlich macht, was es abseits von unzähligen, stets verfügbaren Quellen wirklich braucht, um Informationen nachhaltig zu verarbeiten. Wie es dazu kam, erzählt sie jetzt.
Mich hat eine Freundin angerufen und die hatte einen Sohn. Also der ganze Haushalt lag nieder mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Also die waren alle irgendwie krank und ich war so als Babysitterin quasi angeheuert. Aber der junge Herr war jetzt auch schon so um die 14. Ne? Und der saß da ganz unglücklich in seiner Küche über den Lernunterlagen, und der musste Kunstgeschichte lernen. Und das ist für einen jungen Kerl mit 14, also das ist wirklich ein sehr fader Stoff, also unglaublich. Und er war furchtbar unglücklich, und ich finde ja Kunstgeschichte interessant. Ne? Also ich denke mir, was war denn so, und was musste der lernen? Russisches Barock. Ne? Von dem habe ich jetzt auch nicht wirklich was gewusst, aber ich habe das interessant gefunden und habe gesagt so, ja, was ist denn das überhaupt und worum geht es denn da eigentlich? Und er hat dann so zu blättern angefangen und ich sage, ja, das finde ich aber schon irgendwie spannend, und was musst du noch wissen? Und dann habe ich gesagt, also das ist irgendwie, das würde ich mir nicht merken können, ehrlich gesagt. Ich würde einen Schummelzettel brauchen. Also ich kann da helfen, dass wir gemeinsam einen Schummelzettel anfertigen. Daraufhin Emotionen, auch hier, völlig verändert. Wie machen wir einen gescheiten Schummelzettel? Wie machen wir das? Und da haben wir uns das überlegt. Ich habe einen Keks nach dem anderen gefuttert und Tee getrunken und er auch. Und dann haben wir den Schummelzettel da zusammen erstellt, und ich sage dann zu ihm, du sag mal, was ist denn da so ein Beispiel für ein Bauwerk, russisches Barock? Gib mir doch mal so ein Beispiel. Und er liest mir das vor, Eremide, und ich sage, ah, die Eremitage in St. Petersburg, und der kriegt einen Lachkrampf und ist halbert von dem Küchenhocker da gefallen, weil für ihn hat das geklungen wie Ehre mit Arsch. Und also 14-Jährige finden so eine Eselsbrücke brüllend komisch. Also die finden das Ehre mit Arsch. Und dann hat die schwerkranke Mutter dann auch noch bei der Küchentür hineingeschaut, weil wir so eine Hetz gehabt haben. Wir haben dann versucht, lauter so Eselsbrücken zu finden. Und wir wissen das heute noch. Also wir können aus dem FF sagen, also russisches Barock, ich weiß jetzt noch, 1740 bis 62, und Eremitage, weil wir eben diese Eselsbrücken gebastelt haben. Und du weißt es jetzt auch. Also vielleicht, ja, ja auch. Und das hat dann so begonnen in mir auszulösen, also wenn das, wenn Lernen lustig ist, weil ich habe ja selber noch studiert, ja, also dann, man hat mich mit Mnemotechniken befasst und wie das denn gut funktionieren könnte. Und das hat sich dann rumgesprochen und dann bin ich mit ganz vielen Nachhilfekindern da gesessen.
Viele Jugendliche lernen heute nur mehr vom Schirm und nicht mehr aus Büchern. Was die aktuelle Lern- und Leseforschung über das Lesen von Devices sagt, erklärt uns Beran.
Ich war völlig überrascht, sage ich jetzt mal, dass ich es mit Studierenden zu tun, also die kamen zu mir und die haben mir auch sehr leid getan, weil die haben genau wie Corona kam, haben die mit ihrem Studium begonnen. Das heißt, die haben keine KollegInnen gehabt, nur Vorlesungen vom Schirm und dann kein einziges Buch. Also es gibt junge Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben ein Buch besessen, eins gekauft, sich ausgeborgt oder sonst irgendwas. Also die haben in der Schule viele lose Blätter gehabt und lernen vom Schirm. Und das geht nicht wirklich gut. Also es gibt mittlerweile auch Lern- und Leseforschung, das finde ich besonders interessant. Und da gibt es eine Metastudie, die belegt, dass man von digitalen Devices, da kann man fast gar nicht von Lernen oder Lesen, kann man fast gar nicht von Lesen sprechen, weil das ist ein Überfliegen. Und wenn ich ein Buch lese, da hat man schon, also das Gehirn freut sich ja dann immer, da hat man schon mal was in der Hand. Und wenn man hier ein Bild sieht beispielsweise, kann man ungefähr einschätzen, das ist in der Mitte oder fast am Ende. Und es gibt ganz viele Informationen, die man unterhalb der Wahrnehmungsschwelle von einem Buch aufnimmt. Und das ist dann Tiefenverarbeitung und wird völlig anders abgespeichert. Und das ist eigentlich Lernen, wohingegen vom Schirm man nicht einmal fast vom Lesen sprechen kann, sagt die Leseforschung. Und dazu, also ich habe mich ja mit vielerlei, weil ich bin ja schon alt, mit vielerlei Dinge beschäftigt und unter anderem Satzzeichen erst im 8. Jahrhundert erfunden wurden. Also man hat ganz lange in einer Wurst gelesen und Bibliotheken, die man besucht hat, da musste man sich mit den Schriftrollen in irgendein Eck stellen und laut lesen, damit man wusste, wo ein Satz anfängt. Und die Satzzeichen kamen später, damit man leise lesen konnte, weil bis dorthin musste man laut lesen, damit man, und also, auch in einer Melodie und in einem Rhythmus, damit man wusste, wo ist der Satz aus und worum geht es denn da eigentlich. Und mich erinnert dieses vom Schirm lernen wollen an diese Scriptura Continua, wo es keinen Anfang und kein Ende gibt. Also da braucht man echt eigene Techniken, wenn man nicht von Papier eigene Notizen oder Büchern lernen will. Da braucht man eine eigene Technik, sonst verschwimmt und ist das eine Wurscht. Das ist bei einem Buch anders, wenn man nicht gut gelernt hat in einem Buch, dann weiß man ungefähr, da hinten steht und das gehört aber ungefähr dazu und hat man viel mehr Informationen, wenn man Haptik auch dabei hat. Dieses Aufschreiben und Kommentare machen, lernen bedeutet ja eigentlich, dass man, weil niemand ist ja eine Tabula Rasa, wir haben ja schon Erfahrungen und Gelerntes in unserem Kopf drinnen. Und wenn du dann dir Gedanken machst dazu, dann hängst du das, was du dir gerade außerhalb deiner selbst erfährst, hängst du das dann in dich selber ein. Also es ist eigentlich Aneignung. Lernen ist Aneignung und da gibt es unterschiedliche Wege dazu.
Wie schaffen wir es nun, das lang aufgeschobene Projekt umzusetzen, den Artikel, der uns im Magen liegt, endlich zu schreiben oder vielleicht nur das Fotobuch der Kinder, welches schon seit Geburt an ausständig ist, endlich zu gestalten? Welche Tipps hat Christina Behran für uns, wenn es darum geht, das Ziel endlich zu erreichen?
Im Endeffekt läuft es ja daraus hinaus, dass man, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dass man das auch erreicht. Und dieses Ziel sollte realistisch sein. Das heißt, bitte mit einer freundlichen Haltung sich selber gegenüber rangehen. Und je konkreter ein Ziel formuliert wird, umso besser, weil je diffuser, umso schwieriger. Also wenn man es nicht greifen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zerfleddert und nicht erreicht wird, groß. Und man zerseble dieses Ziel in so kleine Häppchen, dass das Häppchen super easy machbar ist. Also eine Strecke, die man zu gehen hat, da ist, und wenn es nur ein Millimeterschrittchen ist, und das macht man aber dann klopfe man sich auch auf die Schulter, weil das ist schon ein großes Stück mehr als nichts. Aber so diese Machbarkeit, also das, diese Politik der kleinen Schrittchen, ist kein Schritt zu klein. Sicherlich nicht, weil die Erfahrung, die man macht, hey, ich kann mir das portionieren, ich kann mir das so einteilen, und da kommt die Selbstwirksamkeit daher. Es ist völlig wurscht, wie groß oder klein das ist. Es muss machbar sein. Und ich fange oft an mit einer Portion oder einer Größe, die so klein ist, dass ich dann als Feedback bekomme, das ist ja lächerlich einfach. Das ist ja lächerlich. Dann sage ich, lächerlich einfach ist super, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man es macht, liegt bei 99%. Und dann wird es gemacht. Und dann wird sich selber gelobt. Und dann wird sich selber gefeiert. Und dann ist die interessante Erfahrung die, dass das nicht linear sich steigert, sondern dass es da echt exponentielle Entwicklungen gibt. Also dass die, weil dann diese Erfahrung, ich kann das portionieren, ich kann mir das einteilen, die Selbstwirksamkeit, ich erreiche ein Ziel, das geht, das ist sehr schön und das begleite ich sehr gerne. Manchmal gibt es Rückschläge und das ist auch okay, weil das ist auch total normal, weil wenn du gesagt hast, Selbstoptimierungswahnsinn, sicherlich nicht. Da sind wir auch freundlich, dann machen wir einen Stopp und dann setzen wir uns hin und schauen an, okay, wie weit sind wir gekommen, was hat dazu beigetragen, welche Ressourcen wurden aktiviert, um bis hierher zu gelangen, was war der Stolperstein und was können wir jetzt tun.
Im Anschluss an den Vortrag von Christina Behrern gab es noch die Möglichkeit für Teilnehmerinnen aus dem Publikum, Fragen an die Referentin zu stellen. Eine Frage an Sie war es, wie sie überhaupt dazu kam, dieses Forschungsgebiet zu bearbeiten.
Ich hatte Prokrastination nicht am Schirm, bis ich eingeladen wurde, bei einer renommierten Tagung ein Referat dazu zu halten. Und wenn man eingeladen wird, ein derartiges Referat zu halten, dann sagt man auf alle Fälle ja. Na? Und dann geht die Recherche los, sorgfältig. Und das, was ich gefunden habe im deutschsprachigen Raum, Aufschieben, Prokrastination, wurscht, ging alles in Richtung To-Do-Listen und Zeitmanagement. Und ich bin so wahnsinnig grantig geworden, und auch wenn man so in die Buchhandlungen hineingeht, das war also immer dasselbe in Blasslila. Und das hat aber nicht zu dem gepasst, weil ich habe ja wissenschaftliche Verpflichtungen, und das hat nicht gepasst zu den Erkenntnissen der Sozialwissenschaften, der Kollege mit dem Nobelpreis, das was zu den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann bin ich über den großen Teich sozusagen recherchemäßig und bin dann fündig geworden, auch bei den Engländern in Sheffield gibt es viel, oder in Kanada, die haben eigene, in Ottawa, die haben an der Universität einen eigenen Stuhl für Prokrastination. Da gibt es den Tim Pischel, das ist großartig, macht er das, also mittlerweile glaube ich emeritiert. Also es gibt wirklich Psychologenkolleginnen in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in UK. Auch in Südamerika bin ich fündig geworden, Australien sogar. Also da gibt es viel, viel, und auf einmal ist gegangen, ja klar, natürlich gehört es zu all dem dazu. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie aufschreiben, weil ich halte es nicht aus. Dass man, na, da kommen, also das ist oft so Menschen, die leiden drunter, du hast gesagt, der Leidensdruck ist so groß und möchten gern was tun, und dann ist man motiviert und animiert, und dann kriegst du ein Buch in die Hand, wo To-Do-Listen und Zeitmanagement drinnen steht, und dann hast du das Buch fertig und denkst, es liegt schon wieder an dir. Und es liegt aber an dem Zugang, und darum haue ich so auf diesen Homo Ökonomicus ein. Also eigentlich mache ich dieses hier mit ihm, weil das ist fast gemein, das in diese falsche Richtung zu lenken, würde ich mal sagen. Also das ist das Anliegen dahinter.
Was Christina Behrern weiters noch mitgibt, ist, dass man beim Bearbeiten von Aufgaben auch darauf achtet, wie es um den persönlichen Energiehaushalt steht.
Wenn wir frisch sind und noch ausgeruht, dann sind wir flotter und schneller, und der Energievorrat ist noch vorhanden. Je länger der Tag dauert, umso mehr Reize sind zu verarbeiten, und wir haben nicht endlos Energie für herausfordernde Aufgaben. Also so, wenn die Energie weniger wird, dann bitte lieber Routineaufgaben zu erledigen, aber alles, was wichtig, dringend, was Aufmerksamkeit erfordert, Konzentration, dann, wenn man noch frisch ist. Kann aber nach einem Mittagsschläfchen auch gut sein. Und dann gibt es noch die Early Birds und die Nachteulen. Das macht auch einen Unterschied. Ich schreibe zum Beispiel zwischen 6 und 9 in der Früh, das ist meine allerbeste Zeit, und dann fange ich erst mit dem Rest vom Tag an. Wenn ich es anders mache, dann wird es nichts. Also am Nachmittag zum Beispiel, Da brauche ich für, weiß ich nicht, für eine Seite und zwischen 6 und 9 geht echt viel mehr weiter.
Fast am Ende der Veranstaltung räumt Christina Behrer noch mit einem Mythos auf, der besonders Frauen sehr gerne zugeschrieben wird und der sich hartnäckig hält, nämlich die Fähigkeit, Dinge gleichzeitig zu machen.
Also die Geschichte mit der Ablenkbarkeit. Also erstens mal alles gleichzeitig, das ist ein Mythos, weil du hast ja versprochen, liebe Heidi, in der Aussendung, wir werden ein paar Mythen. Also das ist diese Geschichte mit dem Multitasking. Multitasking ist wirklich ein Mythos. Also gleichzeitig geht nicht, es geht nur das eine oder das andere. Und man kann Multitasking mit Aufgabenwechseln übersetzen. Wenn ich jetzt mich auf etwas konzentriere und ich werde herausgerissen durch ein Bimmeln beispielsweise, dann brauche ich fast bis zu 30 Minuten möglicherweise, bis ich wieder auf dem tiefen Level war, als es noch nicht gebimmelt hat. Also so fängt es mal an. Also sehr viel Energie geht da verloren. Das ist mal das Multitasking. Dann haben wir die sozialen Medien. Wenn wir in einem sozialen Medien, also wenn wir uns da hineinbegeben, und das ist mittlerweile gut erforscht, und dann treffen wir auf etwas, das uns interessiert, haben wir eine kleine Dopaminausschüttung, das ist so eine Belohnung, ui, das ist aber spannend, das ist aber interessant. Der Mensch ist dergestalt, in dem Moment, wo wir so ein bisschen Dopamin haben, das ist aber nett, dann hätten wir gern nochmal was Nettes. Und dieses nette Gefühl kommt aber nur mit einer höheren Dosis daher, weil wir einen Gewöhnungseffekt haben. Das heißt, ich habe was Nettes gefunden, was Interessantes, und dann will ich noch was haben, und das belohnt mich dann wieder, und dann will ich vielleicht noch was und noch was und noch was, und zack, bin ich schon drinnen. Kann aber auch sein, ich begebe mich in ein soziales Medium und es ist nichts Interessantes da. Dann wird so der Jagdinstinkt quasi, wird losgelassen, und ich möchte aber so gern etwas haben, das mich belohnt, und dann bin ich wieder drinnen gefangen. Also das mit dieser Dopaminspirale, das ist ganz gut erforscht. Und das ist wie ein Training. Das ist wie ein Training. Also man begibt sich hinein und bleibt hängen und hängen und hängen und hängen, und dann ist man dran gewöhnt und dann möchte man nicht mehr raus. Weil ein Buch in die Hand zu nehmen und eine Seite zu lesen, ist Tiefenverarbeitung und nicht, weil man es ein bisschen verlernt hat, und man muss dann wieder ein bisschen trainieren.
Zum Abschluss geht Behrer noch auf das zu viel in unserer Gesellschaft ein. Wir haben viel mehr Möglichkeiten zu kommunizieren, viel mehr Meinungen, viel mehr Unterbrechungen, Ablenkungen und Dinge, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen oder dürfen.
Es gibt eine große Gegenbewegung, also das alles, was in Richtung Minimalismus geht, auch von jungen Menschen, denen ist auch schon alles zu viel, und die so auf die Qualität Wert legen, sei es in Beziehungen, sei es, also hat ja auch angefangen mit diesen vielen Gegenständen, die wir besitzen zu Hause, die ja jeder einzelne Gegenstand ein Reiz ist, das muss man ja auch wieder verarbeiten. Und diese Bewegung des Minimalismus gibt schon eine Weile, finde ich auch gut. Wir wissen mehr, und ich meine, Burnout ist ja, ich bin ja Psychologin, da bin ich immer, das ist ja eine Erschöpfungsdepression. Und, mich wundert es nicht, also erstens angesichts der Weltenlage, die ja auch wieder ganze Menge Reize sind, die wir zu verarbeiten haben. Also wenn ich es ganz runterbreche, schön mathematisch, ist einfach viel mehr da. Ja, bei den Gegenständen hat es mich damals ziemlich geflasht. Also man hat im Leben, weiß ich nicht, um 1800, glaube ich, ein paar hundert Gegenstände, wenn überhaupt, besessen. Und wir haben ein paar tausend. Und da ist immer so eine Mikroentscheidung dabei. Was mache ich damit? Wo gehört das hin? Wo gehört das hin? Und wir haben nicht endlose Energie. Also das glaubt man immer, aber es ist nicht so.